Namaste. So sagt man Hallo auf Indisch, genau genommen in Hindu. Aus Indien nämlich stammt unser heutiger Podcast-Gast. Doch statt aufregender Geschichten über giftige Kobras bringt sie ein wirklich spannendes dermatologisches Thema mit, das uns nicht nur medizinisch einiges abverlangt, sondern auch auf anderen ganz unerwarteten Ebenen herausfordert. Worum es genau geht, hört selbst. Ich bin Christine von Juderm, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wer am Anfang dieses Jahres auch schon an den Juderm-Webinaren vielleicht teilgenommen hat, der hat eventuell auch an dem Juderm-Webinar zum Thema Skin of Color teilgenommen und kennt unsere heutige Podcast-Teilnehmerin schon. Und ich freue mich ganz, ganz doll, dass das heute geklappt hat und dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Dr. Rashmi Singh. Hallo Rashmi.
Hi, hi Christine.
Hi Dorit. Genau, du hast es schon gesagt. Meine heutige Co-Moderatorin ist Dorit. Hallo Dorit, schön, dass du da bist.
Hallo ihr zwei, ich freue mich auch.
Liebe Rashmi, vielleicht magst du dich selbst einmal kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her, warum haben wir dich eigentlich heute hier?
Danke Christine. Mein Name ist Rashmi Singh, wie du schon gesagt hast. Bin Fachärztin für Dermatologie, arbeite ich in einer Praxis in Regensburg, in einer Privatpraxis. Komme ursprünglich aus Indien, seit mittlerweile 9 Jahren in Deutschland und mag sehr leidenschaftlich, was ich auch für Juderm gemacht habe, Skin of Color Education trage ich ganz gerne dazu bei, mit Herz und Leidenschaft. Und ich glaube, so haben wir uns auch nur kennengelernt. Und das ist auch, ich würde sagen, mittlerweile mein Hauptbeschäftigungsgebiet.
Und damit hast du so ein bisschen schon auch das Thema unseres heutigen Podcasts so ein bisschen eingegrenzt. Erstens wollen wir dich natürlich ein bisschen näher kennenlernen, aber es geht halt im Schwerpunkt natürlich um dein Herzensthema, nämlich Skin of Color. Genau, und da gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein.
Genau, aber vorher möchten, glaube ich, alle wissen, liebe Rashmi, was hat dich eigentlich, du hast es ja eben gerade schon erwähnt, bewogen oder bewegt, nach Deutschland zu kommen? Also, warum hast du Indien verlassen? Gab es da irgendein ausschlaggebendes Ereignis?
Kein Ereignis sozusagen, aber also ganz einfach gesagt, das Work-Life-Balance. Ich habe ja in Indien schon als Fachärztin für Dermatologie gearbeitet. Ich habe meine Weiterbildung in Indien abgeschlossen, habe als Fachärztin gearbeitet, 1,5 Jahre. Und ich habe manchmal 60, manchmal 70 Arbeitsstunden pro Woche gehabt in einer Praxis, nicht in einer Klinik, ohne Dienste und so weiter. Es stand sogar in meinem Vertrag drin, dass ich kein Wochenende frei haben darf. Kaum Urlaub, kaum Freizeit. Und dann war mein Mann, aber damaliger Freund, der war in Deutschland für Hospitation und hat von Arbeitsbedingungen in Deutschland erzählt. Und wir dachten, ja, das ist das Leben, was wir führen möchten. Ja, also bessere Arbeitsbedingungen, besseres Work-Life-Balance, aber auch so ein bisschen Sicherheit, nicht nur so wirtschaftlich, sondern auch das Gefühl, dass man so in einem stabilen System lebt und arbeitet. Und genau, deswegen sind wir nach Deutschland umgezogen.
Wahnsinn. Und gab es da nicht mal Momente, wo du gesagt hast, boah, Familie zurückzulassen, Deutschland ist ja nun wirklich weit weg, von Indien aus betrachtet zumindest. Oder war das relativ einfach, mit deinem Freund dann hierher zu kommen? Oder warst also, du einfach neugierig auf die neue Situation?
Am Anfang war es relativ hart natürlich. Mhm. Da hat man natürlich so ein bisschen verzweifelte Momente, wo ich gesagt habe, war es die richtige Entscheidung? Für uns war es immer ziemlich gut, dass die Türe in Indien immer offen waren, weil wir beide Fachärzte waren. Und das hat uns einen so Plan B gegeben. Deswegen waren wir nie sehr unsicher, weil wir immer so einen Fallback hatten. Aber natürlich... ich glaube manchmal, wir haben ja nicht wirklich so bewusst entschieden, dass wir in Deutschland leben möchten. Mhm. Am Anfang dachten wir, wir kommen nach Deutschland, arbeiten für ein paar Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre und dann gehen wir zurück nach Indien. Aber jetzt fühlt es sich hier wie Heimat an. Können wir uns gar nicht vorstellen, zurück nach Indien zu gehen, muss ich sagen.
Was war das Schwerste, an das du dich gewöhnen musstest? So das Ungewöhnlichste?
Was immer noch die Schwerste ist, ist die Sprache.
Ja, okay.
Genau, also Kultur und so weiter. Ich glaube, die Leute wissen auch, dass ich aus Indien komme und dass ich die Kultur nicht kenne, nicht weiß. Also viele sagen, dass ich nicht weiß. Und das ist dann nicht so hart, weil die Leute dafür schon Verständnis haben. Aber im Alltag finde ich immer noch, dass die Sprache die richtigste, die wichtigste Herausforderung ist für mich.
Konntest okay. du die damals schon, als du hierher gekommen bist? Oder hast du das dir wirklich selbst noch angeeignet? Ist ja auch
ich habe 6 Monate Deutsch gelernt in Indien. Ich habe tatsächlich mein B2-Zertifikat in Indien erworben und mit B2 bin ich dann nach Deutschland gekommen. Aber das ist komplett anders, für eine Prüfung vorzubereiten. Und in Supermärkten könnte ich auch mit der Karte bitte nicht so richtig sagen, ohne 10-mal das nachzudenken oder überlegen zu müssen, ob ich das richtig spreche oder nicht. Und in Medizin ist es ja nochmal komplett anders. Auch so ganz banale Sachen wie man eine Creme appliziert oder so, muss man so richtig sagen, damit die Patienten das nicht falsch machen. Und das hat mir am Anfang wirklich, sag ich mal, so fertig gemacht, dass ich mich nicht so richtig ausdrücken konnte, wie ich wollte. Es fehlen mir immer noch manchmal die Worte, die richtigen Worte, aber am Anfang war es wirklich schwer.
Und
du warst schon Ärztin, als du nach Deutschland kamst? Oder
war
hast du hier in Deutschland?
Fachärztin.
Ah, du warst schon Fachärztin. Das heißt, auch das ganze fachliche Zeugs in einer fremden Sprache ist ja nochmal was anderes als der Alltag, wo man, ne, also Wahnsinn, ja, krass. Ja.
Also nicht nur Dermatologie, ich musste auch für die deutsche Approbation die Kenntnisprüfung machen. Das heißt, ich musste teilweise Neurologie, Orthopädie, Pharmakologie und alles Mögliche, alle möglichen Fächer auf Deutsch lernen für die Prüfung. Aber ich bin glücklich, dass es vorbei ist, dass die Zeiten vorbei sind.
Ja, das glaube ich. Die waren bestimmt intensiv rückblickend, ne? Genau.
Auf jeden Fall.
Ich würde ehrlicherweise, weil das für mich, ich sag mal, wie eine fremde Welt ist. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich das so sage, aber wie sieht eigentlich so der medizinische Weg in Indien aus? Also darf man schon sagen, dass man vielleicht privilegiert ist, sowas zu machen? Oder ist das, na, so ähnlich wie in Deutschland wahrscheinlich nicht, aber also was gibt es so für Zugangsvoraussetzungen? Wie lange oder wie baut sich eigentlich ein Medizinstudium in Indien jetzt wohlgemerkt aus?
Genau,
kannst du uns ein bisschen in deine Welt mitnehmen? Das wäre schön.
Sehr gerne. Also der Dauer ist ja so ungefähr gleich wie in Deutschland, aber der Eintrittsweg ist ein bisschen anders. Es gibt wie in Deutschland staatliche Unis und private Unis. Für private Unis muss man wirklich privilegiert sein, wie du gesagt hast. Also es ist ordentliches Gebühr und nicht jeder kann sich das leisten. Aber die staatlichen Unis, dafür haben wir so eine Aufnahmeprüfung. Nur so ein bisschen alles in Perspektive zu bringen. In meiner Zeit, als ich die Prüfung abgelegt habe, haben ungefähr so 300.000 Leute diese Prüfung abgelegt für 15.000 Plätze. Das heißt so ungefähr 4-5% haben dann den Platz bekommen. Genau, da ist das jährliche Studiengebühr ungefähr 300-400 Euro. Also es lässt sich gut leisten, das wollte ich sagen. Und Geld ist überhaupt nicht das Problem, wenn man in staatlicher Uni ankommt. Das ist ja einfach dieser Wettbewerb in Indien. Also für alles tatsächlich, aber für Medizin ist es ja noch brutaler, sage ich mal. Und das wiederholt sich nach Medizinstudium. Für Weiterbildungsplatz muss man wieder dann eine Eintrittsprüfung machen. Und dann je nachdem, wie man in dieser Prüfung so quasi platziert ist, es hängt davon ab, ob man seine Wunschuni bekommt, Wunschfachgebiet bekommt. Wenn du dann ziemlich niedrig platziert bist, dann vielleicht bekommst du schon immer noch einen Weiterbildungsplatz, aber nicht den du willst.
Von der Schulbildung her, wie ist es da? Gibt es da ähnliche Voraussetzungen wie in Deutschland? Also wir haben ja das System Gemeinschaftsschule, 10. Klasse Abschluss, Abitur, das brauchst du für ein Studium. Wie ist das da bei euch in Indien?
Nee, wir haben das nicht so getrennt, Abitur und kein Abitur. Also wir haben einen 12. Klasse Abschluss. Also jeder macht in der Schule bis 12. Klasse und dann entscheidet man sich, welchen Weg man nehmen möchte.
Mhm. Okay.
War es für dich schon immer klar, dass du einmal Dermatologin werden möchtest? Oder hat sich das erst entwickelt, wie bei so vielen, die sogenannte Liebe auf den zweiten Blick?
Ganz am Anfang, als ich in der Schule war, wusste ich gar nicht, was ich überhaupt machen möchte. Also die Entscheidung haben meine Eltern für mich getroffen, muss ich sagen. Ich war gut in der Schule und irgendwann hat mein Papa gesagt, wir haben keine Ärzte in der Familie, ich möchte, dass du Ärztin wirst. Und das ist ja auch so ein bisschen die Regel in Indien. Ne? Also man macht die Karriereentscheidungen nicht selbst, sondern es werden von Eltern getroffen. Und so bin ich in Medizin reingekommen. Dann war ich sehr lange so ziemlich leidenschaftslos in Medizin. Ich wusste gar nicht, was ich machen möchte. Nichts hat mich wirklich interessiert. Und dann, ziemlich klischeehaft, habe ich in meinem letzten Jahr Akne bekommen. Und also es war nicht irgendwie schlimm, aber schlimm genug, dass ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe.
Mhm.
Und dann habe ich angefangen, ein bisschen nach Skincare zu recherchieren, was noch in der Dermatologiewelt gibt, so ein bisschen mich schlauer zu machen. Und ich habe dann irgendwann einen Blog angefangen. Und mit jedem Blogpost, mit jedem Beitrag, den ich geschrieben habe, habe ich ein bisschen recherchiert, habe ich ein bisschen nachgelesen. Und je tiefer ich in Dermatologie reingekommen bin, desto mehr verliebt war ich. Und dann irgendwann war es klar, dass ich in Dermatologie gehen möchte. Habe ich tatsächlich bei dem ersten Mal auch nicht geschafft. Ich habe keine Dermatologie bekommen. Dann habe ich die Prüfung noch ein zweites Mal abgelegt. Diese Weiterbildungseintrittsprüfung und dann habe ich endlich Dermatologie bekommen.
Spannend. Mal ganz anders der Wegverlauf sozusagen. Und vielleicht gehen wir zeitlich nochmal so ein bisschen nach vorne. Du bist Fachärztin, hast anderthalb Jahre schon in Indien gearbeitet, hast du ja erzählt. Und dann gab es den Tag X und ihr habt gesagt, okay, wir gehen jetzt nach Deutschland. Was war denn so die erste Stätte? Also wo bist du denn gelandet? Und was waren so die ersten Herausforderungen für dich oder für euch als Team, sprich Familie, hier zu starten? Also was gibt es so aus, ich jetzt mal ausländische Ärztin, für Hürden, wenn man hier anfangen möchte?
Die größte Hürde war wirklich die Bürokratie, was gar nicht für uns so transparent war, muss ich sagen. Das war die größte Herausforderung damals. Also das ist ein langer Prozess, Prüfungen, Nachweise, Wartezeiten, diese Unsicherheit kostet Geld, Zeit, Nerven. Das ist immer noch, glaube ich, die größte Hürde für die ausländischen Ärzte. Aber damals, weil der Prozess noch ganz am Anfang war, ich glaube seit 2012, hat Deutschland überhaupt die Türe aufgemacht, für die ausländischen Ärzte so einfach nach Deutschland zu kommen mit so einem richtigen Verfahren. Und immer noch in 2018 habe ich den Prozess gemacht, war es vieles unklar. Mhm. Und das war tatsächlich ziemlich schwierig. Ich habe angefangen mit ein paar Hospitationen. Ich bin in Baden-Württemberg gelandet. Ich habe angefangen mit ein paar Hospitationen in Uniklinik Freiburg habe ich angefangen. Das war tatsächlich meine erste Hospitationsstelle. Und dann in Klinikum Karlsruhe habe ich 6 Wochen ungefähr hospitiert damals. Und dann, du weißt schon, Dermatologie ist ja hoch begehrt, hoch nachgefragt, sogar für deutsche Ärzte. Und jeder hat mir gesagt, du kriegst keinen Weiterbildungsplatz. Also ich musste ja einen Teil meiner Weiterbildung hier wiederholen.
Wie lange war das ungefähr, was hier da vorgegeben wurde? Also was musstest du, also von der Zeit her, ne?
Es war überhaupt nicht klar, weil
ja.
Ich war, glaube ich, einer von den ersten ausländischen Dermatologen oder Dermatologinnen, die als Facharzt nach Deutschland gekommen ist und versucht hat, das anerkennen zu lassen. Ich musste 2,5 Jahre machen, Mittlerweile wird das gar nicht mehr anerkannt. Mittlerweile wird ausländischer Abschluss aus Drittstaat
gar nicht mehr
gar
anerkannt.
nicht mehr, null.
Wahnsinn. Okay.
Genau. Aber damals
Das wusste
wusste ich
ich doch
auch
gar nicht.
nicht, wie viel Zeit ich brauchen würde. Ich habe nur nach einem Weiterbildungsplatz gesucht. Und jeder hat mir gesagt, das wird überhaupt nicht klappen. Nummer eins, bist du Ausländerin, kann immer noch kein gutes Deutsch. Und überhaupt in Dermatologie reinzukommen, brauchst du ein paar Jahre Erfahrung, entweder in der Forschung oder in Innere oder Psychiatrie, wo man etwas leichter reinkommt. Und das war für mich überhaupt keine Option, muss ich wirklich sagen, als Fachärztin in Dermatologie. Und deswegen haben wir uns damals für Bundesland Bayern entschieden, dass wir nach Bayern umziehen möchten. Und dann hab ich mich wirklich sehr breit beworben. Also ich glaube, ich habe über 70, 80 Bewerbungen rausgeschickt. Also ich habe eine Liste aufgemacht, weiterbildungsermächtigte Ärzte in Bayern. Und ich habe fast blind die Bewerbungen rausgeschickt. Also ich bin offen, jeder, der mich haben möchte, darf mich haben. Genau. Und genau, also ich habe dann so ein paar Vorstellungsgespräche, Einladungen bekommen. Ich habe dann ein paar Stellenangebote bekommen. Und dann ging es einigermaßen. Und dann hatte ich wirklich, wirklich Glück, muss ich sagen. Und meine erste Praxis in Landshut war und ist bis heute wie meine Familie in Deutschland. Und
Schön.
das unterschätzt man sehr oft, ne? Also das ist so entscheidend bei der ersten Stelle, wie du fühlst, wenn du neu in dem Land bist, wenn du keine Freunde hast, keine Netzwerke hast, wenn du jetzt morgen in die Arbeit kommst und du siehst oder du fühlst, dass du gesehen wirst, dass du geschätzt wirst, dass du willkommen bist. Das ist schon
Das
mal
glaube ich
komplett
dir.
anders. Das gibt eine Stabilität an, wie sagt man auf Deutsch ganz, wie sagt man, diese Praxis hat mir Wurzeln und Flügel gegeben.
Ach, also
Genau.
wirklich wie
Oder? Aber ein
Familie.
schönes,
Das schönes
ist ja
Kompliment.
wirklich
Ja,
das, was Familie
total.
tun soll, ne? Das ist ja wirklich der Spruch. Ja,
Genau.
das ist wirklich toll. Schön.
Genau.
Sag mal, würdest du rückblickend irgendetwas anders machen? Also deine Geschichte klingt erstmal richtig toll, muss ich schon sagen. Ist schon wirklich so ein bisschen so ein Traumweg auch, ne? Aber würdest du irgendwas heute anders machen, als du es damals getan hast?
Ich würde mich mehr auf die Sprache konzentrieren. Weißt du, wenn ich damals die Sprache gelernt habe, habe ich wirklich für Prüfungen gelernt. Und nach einer gewissen Zeit verbessert man sich so grammatikalisch nicht so viel. Ich mache manchmal dieselben Fehler, wie ich dann früher gemacht habe. Und auch wenn ich Mühe gebe, wenn ich dann so in einem Fluss rede, passieren mir immer noch die gleichen Fehler. Und ich finde, Sprache so ein wichtiger Baustein ist, ein Patientvertrauen aufzubauen, aber auch noch in Team reinzukommen. Und überall, dein erster Eintritt oder Auftritt ist der mit der Sprache. Und wenn ich das gewusst hätte, wie wichtig das ist, hätte ich tatsächlich mich mehr auf die Sprache konzentriert.
Zieht sich richtig so ein bisschen durch. Du bist ein bisschen sprachtraumatisiert. Oh, was lernt man in Indien standardmäßig in der Schule für Fremdsprachen? Englisch
Englisch.
wahrscheinlich, ne?
Englisch,
Okay.
ne?
Nee. Damit kommt man doch aber auch erstmal ganz gut über die Runden mittlerweile, oder?
Das kommt auch wahrscheinlich darauf an,
Nein,
wo du in
nein.
Deutschland bist,
Also
ne?
nicht
Ich
in
würde gerade sagen.
Deutschland, nein.
Gab es eigentlich, ja, vielleicht nicht, weiß ich nicht, wenn du gesagt hast, du bist erstmal nach Deutschland gekommen, die Sprache war schwierig, dann mit der Anerkennung, da muss man 2,5 Jahre noch, obwohl man Fachärztin ist, trotzdem noch nachweisen, in Anführungsstrichen, dass man das gut kann, was man kann. Gab es trotzdem vielleicht mal so ein Schlüsselereignis, wo du gedacht hast, ach, scheiß drauf, ich gehe doch wieder zurück nach Indien. Oder also ihr als Pärchen, weißt du? Oder hast gesagt, nee, komm, das ziehe ich durch. Ich weiß, was ich kann und ich will hier bleiben und, und. Also hattest du mal so einen Moment, wo du gezweifelt hast oder war
Also
der gar
sehr
nicht da?
selten, also beruflich
Selten.
fast nie. Also ich bin
Super.
richtig zufrieden mit der Arbeitsklima in Deutschland, auch wenn man immer wieder so von Sachen hört oder wenn es wieder so Veränderungen gibt. was einem so unsicher machen. Aber die Entscheidung würde ich 100-mal wieder treffen, nach Deutschland zu kommen.
Schön.
Genau. Also
da freuen wir uns.
Privat. Genau, es ist privat manchmal etwas zu viel, muss ich sagen. Wenn mein Kind krank ist, dann muss ich oder muss mein Mann freinehmen, dass wir jetzt so in dieser Art und Weise uns die Unterstützung fehlt. Da haben wir manchmal gedacht, wäre wahrscheinlich nicht so schlecht, dass wir näher so Omas und Opas gewohnt hätten. Aber prinzipiell beruflich wirklich nicht. Wir sind relativ zufrieden.
Dein Mann ist auch Arzt, war das richtig?
Der ist Orthopäde.
Ah, Orthopäde.
Genau, der ist Kniechirurg.
Ja.
Lass uns mal auf dein Herzensthema und unser dann ja doch heute Podcast-Thema zurückkommen, Skin of Color. Du hast ja für Juderm mittlerweile schon 2 Projekte übrigens in diesem Bereich absolviert. Also von dir oder mit dir zusammen ist ja auch das CME-Modul Skin of Color entstanden, was mittlerweile, glaube ich, wenn ich in die Zahlen reingucke, echt gut angenommen wird. Also prima.
Das freut mich sehr.
Ja. Es zeigt einfach auch, dass es offensichtlich auch ein bisschen den Nerv trifft. Und das zweite Projekt ist, du hast bereits unser erstes gemeinsames Webinar zu diesem Thema absolviert. Ein kleines bisschen liegt es auf der Hand, warum das wohl ein Thema sein könnte. Aber sag du nochmal, was ist dir hier besonders wichtig? Warum trittst du dafür auch ganz besonders ein?
Genau, ich beginne alle meine Vorträge auch immer mit so ein paar Zahlen, weil Zahlen immer etwas sichtbarer machen, weil was so abstrakt sonst bleibt. Ich mache das kurz auf. Moment. Ja. Also laut ChatGPT heute. Rund 7% der Deutschland lebenden Menschen haben Wurzeln in Afrika, dem Nahen und Mittleren Osten oder Asien. Das entspricht ca. 6 Millionen Menschen mit potenziell dunkleren Hauttypen. Fast jede 10. Person. Und das sind nur die Herkunftsdaten. Ja, weil so exakte phänotypische Zahlen hat man nicht, weil statistisch werden die Zahlen nicht nach ethnischen Merkmalen erhoben. Dann eine Umfrage unter 236 Dermatologinnen aus dem Jahr 2025 zeigt, 65% fühlen sich bei der Diagnostik dunkler Hauttypen unsicher bis sehr unsicher. Bei Assistenzärztinnen sind es sogar 94%. Und 76% bewerten ihre Ausbildung zu Fitzpatrick Hauttyp 4 bis 6 als schlecht bis sehr schlecht. Ein Blick in unseren Standardlehrbüchern gibt die Antwort, warum. In unserem Standardlehrbuch Braun-Falco zeigen nur 4% von den Abbildungen Skin of Color. Und dann noch Fritsch und Schwarz, noch ein Standardlehrbuch, sind wir bei ungefähr 0,5%. Ja. Und was bedeutet diese Zahlen? Also Millionen von Patientinnen und Patienten, deren Haut in Ausbildung, in Bücher, in Studien so richtig unterrepräsentiert ist. Und das ist ja keine Vermutung, das hat man tatsächlich gemessen. Und Dorit, du kannst, glaube ich, bestätigen, für uns ist Dermatologie eine visuelle Medizin. Wir haben in der Praxis vielleicht 7 bis 10 Minuten Zeit pro Patient. Und in diesen 10 Minuten müssen wir sehen, müssen wir diagnostizieren, müssen wir entscheiden, müssen wir ein Rezept ausdrucken, müssen wir aufklären, alles Mögliche. Und wenn uns diese visuelle Referenz fehlt, weil wir nicht genug Bilder von Skin of Color Patienten gesehen haben, ordnen wir die Diagnosen falsch ein. Wir behandeln das falsch oder machen wir eine Unterbehandlung, weil es sieht irgendwie komplett anders aus. Ne? Also eine aktive Entzündung kann grau oder hyperpigmentiert aussehen und du wirst denken, okay, die Entzündung ist wahrscheinlich vorbei, ist abgeklungen und jetzt muss ich Pigmentierung behandeln. Und das ist aber nicht Fehler von den Ärzten, das ist wirklich Fehler von dem System. Wer nicht kennt es, übersieht es. Und ich habe ja selbst dunkle Haut. Ich kenne das Gefühl, wenn man nicht genug repräsentiert ist. Und ich sehe es oft in meiner Praxis, dass die Patienten sagen, der Arzt hat kaum meine Haut angeguckt oder die Ärztin hat sich kaum für mich interessiert. Es gibt Patienten, die jahrelang falsche Diagnose gelebt haben, bekommen haben, falsche Behandlungen bekommen haben, die gehört haben, dunkle Haut kann man nicht lasern, dunkle Haut kann man nicht peelen. Die auch sagen, dass meine Haut wirklich nicht angeschaut worden ist. Mhm. Und das bewegt mich. Und das ist der Grund, warum ich dieses Thema immer wieder auf die Bühne bringe. Und ich möchte gar nicht, dass das Thema so ein Nische-Thema bleibt. Ich möchte, dass es zu einem Standardthema wird.
Genau.
Und wenn ich irgendwie mit meiner Arbeit dazu beitragen kann, dass Skin of Color in Dermatologie und Deutsch in Dermatologie so ein bisschen mehr selbstverständlicher wird, in Weiterbildung, in Diagnostik, aber auch im ästhetischen Bereich, dann habe ich etwas Sinnvolles geleistet.
Ist die Ausbildungssituation in Indien, wo ja die Masse der Patienten mit dunkler Haut eben da sind, da anders oder ja, bedient komplett. Man sich in der Ausbildung der gleichen Standardwerke?
Nee, das ist ja komplett anders. Wir haben komplett andere Lehrbücher. Natürlich haben wir immer noch die amerikanischen Lehrbücher, wo auch noch Skin of Color unterrepräsentiert ist, nicht in diesem Ausmaß wie in die deutschen Lehrbücher. Aber wir haben auch noch andere Lehrbücher rein mit indischer Haut.
Ja. Die tatsächlich praktische Ausbildung und praktische Erfahrung ist natürlich völlig anders. Und das heißt, du hast da natürlich schon einen wahnsinnigen Erfahrungshintergrund mitgebracht. Wie viel musstest du trotzdem jetzt noch, um das Thema für dich auch zu vertiefen, noch dazu lernen? Bist du da weiterhin auch selber in stetiger Ausbildung?
Also ich würde sagen viel, weil indischer Hauttyp ist ja auch nicht repräsentativ. Es gibt auch noch andere Hauttypen, wenn man über Skin of Color spricht. Aber auch, dass ich jetzt seit 2018 in Deutschland arbeite, sehe ich ja auch nicht so viele Skin of Color Patienten, also so im Alltag. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, okay, ich kann einen Patienten mit Skin of Color sehen und sofort weiß ich, was dieser Patient hat. Ich schaue auch, also ich mache auch immer die Webinare aktiv mit aus dem amerikanischen Raum oder aus dem indischen Raum. Aber mache ich auch, zum Beispiel gucke ich auch immer Skin of Color Bilder online an. Ich bilde mich aktiv fort in diesem Bereich.
Aber das muss man auch in der Tat, so wie du es auch gesagt hast. Also ich lebe zwar hier jetzt in Berlin, da habe wahrscheinlich eine höhere Frequenz, was das anbelangt. Und trotzdem erwische ich mich, wenn jemand mit ganz dunkler Haut kommt, also Hauttyp 6, dass mir das wirklich schwerfällt, also da auf bestimmte Sachen genau zu achten oder weil man einfach so ein Schema F, wenn ich das so sagen darf, abspielt, ne, im Alltag. Und wir haben auch wenig Zeit, das hast du ja angesprochen. Also ich wollte damit im Prinzip nur reflektieren, mir geht's ähnlich und man darf da wirklich nicht aufhören, ne? Zu gucken, sich weiterzubilden, neugierig zu bleiben, um einfach wirklich auch dann für die Vorsorge gut tätig zu sein. Ne? Also es ist eine Herausforderung, das stimmt.
Die Unterschiede sind ja teilweise wirklich auch krass. Also ich erinnere mich an deinen Workshop, den wir ja mit dir gemacht haben, der wirklich super war. Also muss ich echt sagen, das war unfassbar spannend und ich musste wirklich schlucken. Du hast manchmal Bilder gezeigt, die auf einem hellen Hauttyp was ganz Normales, Banales, irgendwas wären, hier aber dann plötzlich ein wahnsinniges Signal oder umgekehrt, ja, auf hellem Hauttyp ein schlimmes Signal für irgendwas Alarmierendes und auf dunkler Haut, ja, irgendein Alltagsding, ne? Also die Unterschiede sind schon wirklich massiv und nicht nur durch dunklere oder hellere Nuancen begründet, sondern es sind wirklich teilweise ja komplett andere Ausprägungen von dem, was man da zu sehen bekommt.
Absolut.
Was ist so das Auffälligste von dem, was ich jetzt gerade so beschrieben habe, wo man wirklich sagt, da kommt man nicht drauf, wenn man das nicht wirklich explizit gelernt hat?
Ich würde sagen, ganz banale Sachen wie atopische Dermatitis könnte so viele unterschiedliche Präsentationen haben. Und wir sehen ja atopische Dermatitis wirklich, vielleicht jeder, der in einer Praxis arbeitet, sieht das 5-mal am Tag mindestens, oder Dorit?
Ja, so ist
genau.
Gehört zum Standard.
Und alleine das kann so anders aussehen bei Skin of Color Patienten, bei jungen Skin of Color Patienten, dass man auch da ein bisschen aus der Spur kommt und sagt, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, man muss wirklich so mal eine Pause nehmen, genauer hinschauen, genau überlegen, was es sein kann, was da los ist. Aber auch manchmal ganz, was für Deutschland nicht so häufig ist, aber trotzdem die häufigste vernarbende Alopezie bei afrikanischer Frauen. Das haben viele deutsche Ärzte wahrscheinlich kein einziges Mal im Leben gesehen. Und das führt dann wieder zu falscher Diagnose. Das wird ganz normal als eine Alopezie behandelt. Und da steckt was anderes dahinter.
Würdest du sagen, dass das natürlich auch ein Problem darstellt? Also vieles lebt ja davon, dass man es täglich sieht, Erfahrungen sammelt, übt. Und das, was man jetzt weniger oft zu sehen bekommt oder sogar teilweise gar nicht, wie du es gerade beschrieben hast, wie soll man sich da reinarbeiten? Wie
genau. Natürlich brauchen wir so strukturelle Veränderungen. Das ist ziemlich klar. Wir brauchen mehr Bilder in den Lehrbüchern, was wir schon jetzt gerade besprochen haben. Wir brauchen aber auch noch so richtig organisierte Fortbildungen, strukturierte Fortbildungen. Nicht so einmal Vortrag auf einem Kongress, aber so fester Bestandteil von Weiterbildung, so Workshops, Fallkonferenzen, wie unsere CME-zertifizierte Kurs, dass man immer wieder öfter sieht, okay, so sieht die Entzündung auf dunkler Haut aus, so ist das Muster von Haarausfall bei dunkler Haut, so reagiert die Haut, wenn man Laser drauf macht. Aber das ist ja einmal, was strukturell passieren muss, aber darauf können wir ja nicht warten. Also es gibt ja mittlerweile hervorragende Ressourcen. Es gibt Plattformen, zum Beispiel SkinDeep oder Damnet oder spezialisierte Webinare von internationalen Fachgesellschaften, die frei zugänglich sind. Wie ich gesagt habe, ich selbst nutze sie auch regelmäßig und ich würde mir wünschen, dass es auch noch generell bei unseren Kollegen, Kolleginnen ein bisschen selbstverständlicher wird, dass man an Skin of Color Fortbildungen teilnimmt. Wie zum Beispiel in Ästhetik, dass man regelmäßig sich so international fortbildet, ausbildet, dass man das auch so ein bisschen in Skin of Color Bereich macht. So ein Abend pro Monat oder so etwas in der Richtung. Und das verändert den Blick in der Sprechstunde, finde ich. Und was ich auch noch in unserem Webinar gesagt habe, sage ich auch noch mal ganz aktiv, dass man muss mehr Screening bei Skin of Color Patienten anbieten und dabei bewusst hinschauen. Also nicht nur, was auffällig ist, sondern auch auf die gesamte Haut. Also wie du gesagt hast, was bei heller Haut so wirklich Alarm auslöst, könnte bei dunkler Haut auch noch ganz so normaler Befund sein, physiologischer Befund sein. Und um was Pathologisches zu erkennen, muss man erst verstehen, was physiologisch ist, was normal ist. Wie sieht eine physiologische Pigmentierung aus? Wie reagiert die Haut mit so kleinen Entzündungen? Wie sieht eine normale Pigmentierung aus? Und diese Augen, das entwickelt man, wenn man diese Befunde immer wieder sieht, also diese Wiederholung, bewusstes Hinschauen, Patient zu Patient. Klingt sehr, sehr simpel, aber ich glaube, das ist das Effektivste, was man im Alltag tun kann.
Gibt es eigentlich auch irgendwie so eine Art Netzwerk oder so, wo man sich auch, also ich weiß, dass man manchmal ad hoc in einer Patientensituation auch einfach Kollegen konsultiert und oder in Netzwerken Nachrichten tauscht, jemanden hinzuzieht zu einem kniffligen Fall. Gibt es so ein Netzwerk auch für Skin of Color?
Also in Deutschland auf jeden Fall nicht. Es gibt aber ein Netzwerk in UK und USA, Skin of Color Society in UK und USA auf jeden Fall. Es gibt immer Möglichkeit, dass man durch VisualDX, gibt eine Website, da gibt es eine App, dass man so ein bisschen die Befunde vergleichen kann mit so ähnlichen Befunden. Das gibt die Möglichkeit, muss man aber zahlen und abonnieren, VisualDX. Aber die Societies für die Mitgliedschaft muss man auch zahlen. Ich bin zum Beispiel Mitglied von Skin of Color Society USA. Und da kommt man an so ein paar Ressourcen ein bisschen näher dran als ohne Mitgliedschaft. Aber man braucht wirklich keine Mitgliedschaft an sich, weil was so frei zugänglich ist, ist ja auch noch so viel, dass man genug Informationen für jeden Fall, für jedes Bild bekommen kann, jedes Krankheitsbild bekommen kann.
Vielleicht können wir das auch mal in unsere Shownotes mit aufnehmen.
Ja, okay, so ich wollte gerade sagen, das wäre toll, wenn du uns genau, da im Nachgang noch ein bisschen Infos zuschicken könntest, dann packen wir das nämlich für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen alles in die Shownotes. Rashmi, weißt du, was ich in deinem Webinar ganz besonders spannend fand, neben den rein medizinischen Aspekten? Also klar, man hat jemanden vor sich mit anderer Haut, aber, und das fand ich wirklich spannend, man hat auch jemanden vor sich mit gegebenenfalls anderem kulturellen Hintergrund. Das heißt, du guckst als Ärztin nicht nur auf ein bestimmtes Hautbild, auf einen bestimmten Hauttyp, sondern was ist da noch wichtig und relevant und wird wahrscheinlich total unterschätzt?
Absolut, absolut. Das geht ja ein bisschen zu die reine Medizin hinaus. Das ist auch, was ich in täglicher Praxis erlebt habe, gehört habe, dass viele Skin of Color Patienten damit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die wurden nicht ernst genommen oder unnötige Kommentare über Hintergrund, über Aussehen gegeben worden sind, wo die das Gefühl haben, nee, ich gehöre jetzt nicht hier in dieser Praxis. Oder man muss tatsächlich, wenn es um viele Sachen geht, sehr kultursensibel umgehen, mit einem offenen Ohr, ohne Annahmen, wie wir kommunizieren, mit echtem Interesse. Ja, und wie ich auch bei dem Webinar erwähnt habe, viele Hauterkrankungen, Haarerkrankungen bringen auch noch so ein bisschen Stigmatisierung mit. Oder Haare oder wie die Haare aussehen, das ist ja auch sehr tief oder sehr nah mit Identität und Kultur verbunden. Und wenn, das ist jetzt eine Sache, wenn man nicht weiterhelfen kann, aber wenn man so solche Kommentare gibt, ja, sie müssen jetzt aufhören, ihre Haare zu glätten. Oder sie müssen jetzt aufhören, die Frisuren zu machen. Das bringt einem nicht weiter. Ja, also wenn man nur das verstehen würde, geht man einen großen Schritt weiter.
Also das ist natürlich, optisch sind einige Sachen, ne, wo wir kennen das, bestimmte Frisuren, die einfach dazugehören zur Persönlichkeit oder zur eigenen Kultur. Was sind noch so für kulturelle Hintergründe, auf die man vielleicht gar nicht so unbedingt als erstes kommt?
Also in Indien kann ich jetzt offen über Indien sprechen. haben wir ein echtes Problem mit topische Cortisonanwendung für Hautaufhellung. In Indien braucht man ja für topische Corticosteroide kein Rezept. Und was für uns eine Nebenwirkung ist, die Hypopigmentierung durch langfristige Cortisonanwendung, ist dann die gewünschte Wirkung für manche in dem Fall. Die kaufen sich direkt von der Apotheke so mittelstarkes Cortison, so ähnlich wie Betamethason oder so, und verwenden sie das jahrelang auf dem Gesicht. Und dann irgendwann kommen sie zu uns mit so einem rosazea-ähnlichen Bild, mit also Pappeln, Pusteln, Rötung, aber auch teilweise Hypertrichose im Gesicht. Und wir haben tatsächlich in Indien, oder die Dermatologen in Indien haben tatsächlich eine Kampagne gegen Topical Steroid Disuse, Topical Steroid Disuse Facies, heißt der Begriff. Und man hat mittlerweile eine Kampagne dafür, nutzt nicht, aber zumindest, das ist ein bisschen so Awareness, auch noch so gewährleistet wird, wird sehr viel darüber gesprochen, aber das ist jetzt echt ein Problem. Nicht nur in Indien, ich glaube, es gibt, das Problem gibt in mehreren Ländern, wo topisches Cortison frei zugänglich ist, wofür, wenn man dafür kein Rezept braucht. Und wo helle Haut mit so gesellschaftlichen Vorteilen assoziiert ist. In diesen Ländern muss man immer bewusst sein, dass die Patienten helle Haut wollen und würden auch noch sehr viele Maßnahmen unternehmen, helle Haut zu bekommen.
Mhm.
Und dann die Aussage wie, deine Haut, ist das so schön? Warum möchtest du hell werden? Ich möchte gerne deine Haut haben. Das bringt uns auch wieder nicht weiter.
Ja.
Aber wie gehst du dann mit solchen, wie gehst du ran? Also wenn du ganz klar weißt als Dermatologin, diese Art Frisuren zu tragen oder diese Art deine Haut zu behandeln, ist die Ursache deines aktuellen Hautproblems. Wenn du das weißt, aber auch verstanden hast, da komme ich so nicht ran. Wie gehst du dann mit diesen Patienten um oder mit dieser Erkrankung, die dann vor dir zu sehen ist?
Also man muss das irgendwie schon kommunizieren, dass es jetzt langfristig nicht tragbar ist, ihre Frisur, aber so ein bisschen kultursensibel, dass man fragt, okay, was für Optionen sie haben. Es geht nur um das Gefühl zu vermitteln, dass es jetzt keine Kritik gegen Frisur ist, keine Kritik gegen was alles in dieser Kultur gemacht wird, ist, sondern wirklich sprechen wir, also das ist jetzt ein Heilversuch.
Mhm.
Und es ist immer so von Patienten zu Patienten unterschiedlich, wie ich das kommunizieren würde. Die meisten verstehen das auch, wenn es offen kommuniziert ist, wenn dann Optionen angeboten werden, was sie dann noch anders machen können. Oder vielleicht machen sie Pausen zwischen den Frisuren. Wenn man nur so vermittelt, okay, diese Frisuren sind wahrscheinlich die Ursache, warum sie diesen Haarausfall haben. Vielleicht machen sie Pausen zwischen Frisur. Dann langsam verstehen die auch, dass die das wahrscheinlich nicht machen sollen oder dass sie tatsächlich mal was anders machen sollen mit den Haaren.
Also es geht im Prinzip, wenn ich das richtig verstehe, gar nicht darum zu sagen, tja, das ist die Kultur, da kann ich jetzt nichts machen, da müssen wir mit leben, sondern es geht eher darum zu verstehen.
Genau.
Sensibel zu sein, was steckt dahinter und dann anzufangen, mit dem Patienten oder der Patientin zu arbeiten und
sich langsam daran tasten.
Genau.
Zueinander auch
mit dem Mundschnack heller Haut. Sorry.
Mhm.
Auch mit dem Mundschnack heller Haut. Man kann ja immer sichere Optionen anbieten, zum Beispiel ja Sonnenschutz, fangen wir mit Sonnenschutz an, aber auch noch so Chemical Peelings oder was wir alles jetzt auf dem Markt haben, Thiamidol oder andere sichere Optionen, meine ich zum Beispiel, dass man die sicheren Optionen anbieten, aber auch den Wunsch versteht.
Mhm.
Genau.
Dorit?
Ja?
Weißt du was? Wir wollen ja über unsere Teilnehmer im Podcast immer auch noch ein bisschen mehr Persönliches erfahren.
Christine, ich hatte genau den gleichen Gedanken. Da sieht man, wie gut wir uns schon kennen oder wie lange wir uns schon kennen.
Genau,
wunderbar. Genau. Sehr gerne. Rashmi, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Super. Dann fange ich gerne mal an. Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule. Jetzt mit dem Kind ist es ein bisschen anders geworden, aber gerne Nachteule.
Bin ich ganz bei dir. Instagram oder TikTok?
Instagram. Ich bin schon Millennial.
Ja. So, und das musst du uns erlauben, diese Frage. Bollywood oder Hollywood?
Das ist selbstverständlich, oder? Bollywood. Also, no competition.
Sommer oder Winter?
Deutscher Sommer, indischer Winter.
Wie sieht denn indischer
alles
Winter
gleich,
aus?
Alles gleiche Temperatur im Ende.
Genau, das.
Okay, aber jetzt mal im Ernst. Was ist indischer Winter? Also für dich, für euch?
Also, wo ich herkomme, gibt es kein Winter per se.
Mhm.
Ja, also für meine Mama Winter ist, wenn es dann unter 20 Grad gibt, dann ist es Winter.
Oh,
ist klar.
Genau. Also im Norden wird es auf jeden Fall kühler, aber ich komme aus Mittelindien und Winter ist an 20 Grad, super angenehm. Deswegen fliegen wir immer nach Indien im Winter.
Also durchgehend 25 Grad, verstanden.
Genau.
Okay. Sehr gut.
Na dann, nächste Frage. Better done or perfect?
Es wurde mir schon vorgeworfen, dass ich kleiner Perfektionisten bin. Deswegen versteht ihr auch, warum ich das gar nicht mag, dass meine Sprache immer noch so imperfekt ist. ich persönlich sage ich nicht, dass ich Perfektionisten bin, aber ja, viele Leute behaupten das.
würde es, glaube ich, auch bejahen. Und das ist aber auch ein Kompliment. Also Perfektionismus ist auf jeden Fall nicht mit Negativität
gedacht. Ich kann ja mal als Außenstehende ergänzen, ich bin ja keine Dermatologin, aber alles, was ich bisher an Dermatologen kennengelernt habe, ist Perfektionismus. Was bei mir als Pragmatiker echt an Grenzen stößt.
Okay, das lassen wir jetzt mal
gerne bestehen. Im Better Done Team stehen, muss ich sagen. Ich arbeite schon dran.
Okay, Strandurlaub oder Abenteuerurlaub?
Strandurlaub, immer. Mhm.
Sport machen oder Sport schauen?
Das ist schon eine feindliche Frage, Sport schauen.
Oh, was für einen Sport guckst du dann am liebsten?
Was interessiert dich?
Formel 1.
Wirklich?
Das ist doch kein Sport, da fährt ja das Auto und nicht
ja, ich weiß.
Christine, das ist jetzt aber eine
Oder Cricket.
Ich weiß, ich krieg jetzt böse Briefe, ich weiß.
Also Cricket, also ich habe in Indien sehr viel Cricket angeguckt, mag ich auch immer noch, wenn ich dann die Gelegenheit habe, aber ich bin so ein Cricket-Fan.
So ein bisschen Nationalsport auch, ne?
Genau, also es ist kein Nationalsport, das ist wirklich Hockey, aber das ist meist gespielter, geliebter Sport.
Okay, dann Reis oder Kartoffeln?
Reis.
Und letzte Frage, Spinnen oder Schlange?
Spinnen. Ja, weil die Spinnen zu klein sind. Und ja ich weiß nicht, Spinnen.
Da möchte ich auch gerne nochmal einhaken. Wenn man aus Indien kommt, dann ist doch so eine Kobra oder irgend so, das sind doch nicht unbedingt seltene Ereignisse, oder?
Doch, also so kleine Schlangen haben wir schon überall gesehen, muss ich sagen, aber hatten trotzdem Angst davon natürlich. Mhm. Aber Kobra und so weiter kommt nicht so häufig.
Nicht in jedem Badezimmer.
Spinnen aber schon, ja, sehr häufig. Also
und schon auch viel Gift, Giftspinnen und giftige Tiere dabei?
Eigentlich, ja. Spinnengift ist eher mehr ein Thema in Deutschland, wenn ich jetzt nachdenke, als in Indien. Keine Ahnung, woran das liegt.
Da kommt einfach der totale Phobiker in mir durch. Ich denke, alles, was jenseits, so Indien, Australien, alles dort will dich umbringen. Das ist wahrscheinlich auch viel Klischee.
Aber ich glaube, so in Australien ist es auch nicht.
Ja, aber so ein bisschen wird man schon damit groß, oder? Ist schon anders als hier bei uns so eine langweilige Kreuzspinne, die in der Enge sitzt und gar nichts kann.
Genau, also zum Beispiel.
Gar nichts kann.
Lizard auf Deutsch, jetzt habe ich
Eidechse. Eidechse?
Eidechse, genau. Eidechse. Mhm. Eidechse war bei uns in der Wohnung, also ganz normal, sage ich mal so, als wir aufgewachsen sind. Mhm. Ja, in jedem Zimmer oder so hat man so gesehen, ah, da eine Eidechse und das war's. Hat man auch nicht aktiv versucht, die.
Wobei das ja bei uns gar nicht so ein Angsttier ist, sondern eher ein wirklich wahnsinnig seltenes Naturereignis mittlerweile, hier eine Eidechse zu sehen.
Total, ja.
Ja, also das ist schon eher was Besonderes, was man feiert oder so eine Blindschleiche oder so. Ich glaube, wir sind heutzutage auch so ein bisschen durch TikTok und Instagram und so sind wir so ein bisschen in eine bestimmte Richtung. Man sieht dort natürlich nur die Videos von den ganz fiesen Begegnungen mit üblen Gestalten.
Ja, stimmt.
Und ist, also ich glaube, ich hätte jetzt nur durch solche Videos wahnsinnige Angst, in Indien alleine nur aus dem Flugzeug auszusteigen. Ja. Obwohl es wahrscheinlich überhaupt gar nicht so ist, ja.
Aber wahrscheinlich wieder die Vorurteile und dieses.
Total.
Genau.
Also wenn dann die indischen Tiere so giftig wären, wären wir nicht 1,4 Milliarden Menschen.
Das ist mal ein Argument.
Ein gutes Argument, ja.
Oder?
Total. Echt nichts gegen sagen. Ja.
Okay.
Aber jetzt mal ganz im Ernst. Wie häufig ist das im ärztlichen Alltag ein Thema? Dass, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt Dermatologen, obwohl durchaus hin und wieder kleine allergische Reaktionen oder so. Wie oft ist das im indischen dermatologischen Alltag Thema, dass Patienten mit Vergiftungen oder allergischen Reaktionen kommen?
Allergische Reaktionen, ja. Vergiftungen, das ist ja nicht so Dermatologie, allergische Reaktionen, ja. Aber ich würde sagen, viel häufiger mit Hausmitteln, so wie Kurkuma, Knoblauch, dass das als Gesichtsmaske angewendet wird oder dass es gegen Allergie genutzt wird. Da hat man sehr viele allergische Kontaktdermatitis gesehen, aber von Tieren eher selten.
Mhm.
Genau, sehr viel Mykosen, also sehr viel Hautpilz. Wir haben tatsächlich eine Sprechstunde nur für Pilz gehabt.
Okay. Woher kommt das?
Ehrliche Tiere.
Was ist das bedingt?
Wie bitte?
Wodurch ist das bedingt, dass es so gehäuft
Drogen,
passiert?
Dass man sehr viel schwitzt. Mhm. Und dann natürlich so viele Menschen, dass die Übertragung dann häufig ist, dass sehr viele Menschen auch noch in so kleinen Räumen leben. Da, dann ist die Übertragung auch noch häufiger. Aber auch
Tierkontakt.
Wie bitte?
Tierkontakt bestimmt oder ich weiß nicht.
Auch Straßen, unter anderem, aber Menschenkontakt ist tatsächlich relevanter in Indien als deren Kontakt. Mhm. Aber auch, weil die jetzt in die Apotheke gehen und sagen, ich habe einen Hautausschlag und ich möchte eine Creme und die kriegen eine Ausnahme, eine Cortisoncreme.
Mhm. Und hauen sich das dann darauf, genau dadurch.
Genau, genau. Es gibt ja mittlerweile so ein Strain, was Trichophyton Indo Tinea heißt, Indotinia.
Ja, schöner Begriff, nicht wahr?
Es ist richtig resistent, richtig gefährlich und wird nach Indien genannt. Genau. Wir hatten aber auch, vielleicht ist es auch generell für euch interessant, also abgesehen von dieser Frage, wir hatten aber auch eine komplett andere Sprechstunde oder eine Rotation in der Weiterbildung für Lepra.
Ah, nee, das ist nochmal
interessant.
Stimmt, das ist nochmal ein Thema.
Genau.
Also ist es kein Klischee, sondern das ist schon durchaus ein Thema, ne? Ja,
ja, absolut, absolut. Ja.
Okay. Ja. Und aber schon wahrscheinlich auch auf Regionen oder auf bestimmte Lebensumstände bezogen, weil du hast ja gesagt, hygienische Umstände sind es, Menschendichte.
Genau.
Okay.
Ja. Einfach so, vielleicht wollte ich einfach sagen.
Ja, komm, ein bisschen was Aufregendes musst du heute hier schon noch auspacken, wenn wir dich schon mal im Podcast haben und du mir keine Kobras liefern kannst, verflixt nochmal.
Es war so lustig, in meinen ersten Monaten in Deutschland habe ich paarmals Lepra als Differentialdiagnose gestellt und dann hat irgendwann mein Chef gesagt, Rashmi, das musst du aus deinem Gehirn rauslassen in Deutschland.
In Deutschland, ja.
Lepra ist keine Differentialdiagnose für Hypopigmentierung.
Okay. Ja. Was findest du in Deutschland gefährlich? Also ich habe jetzt meine ganzen Klischees einmal aus dem Kopf so rausgelassen. Kobras, giftige Spinnen, furchtbare Krankheiten. Was ist für dich in Deutschland eher so, was du für dich persönlich oder aber auch generell als gefährlich empfindest?
Hautkrebs. Das haben wir in Indien kaum erlebt. Ich habe in meiner ganzen Weiterbildung 2 Hautkrebsfälle gesehen und die waren so auf, wie sagt man, Dual Fix. Sind, weil es so selten ist, wurde uns einfach so gezeigt, so sieht ein Hautkrebs aus. Und die waren auch nur Basaliome. Ja.
Okay.
Und das hat mich echt geschockt. Also ich habe ja immer wieder gelesen, wie häufig das ist, wie häufig erlebt man als Dermatologe Hautkrebs. Aber das im echten Leben hat mich echt in ersten Zeiten geschockt.
Ja,
das glaube ich, weil
davon,
das,
ne?
Das sieht man ja wirklich täglich bei uns, ne? Basalzellkarzinome oder andere Hauttumore. Das kann ich mir schon vorstellen. Da ist es nicht mehr die Lepra auf Platz 1, sondern jetzt sind es die Hautkrebserkrankungen.
Ja, ich habe keine aktinische Keratose in den gesehen.
Ja. Spannend. Sag mal, wie lange macht man nochmal Fahrradsausbildung in Indien?
3 Jahre.
3 Jahre. Mhm. Auch spannend.
Ja.
Weil deswegen auch die Anpassung wahrscheinlich hier nochmal. Deswegen musstest du das alles nochmal sozusagen zeigen, ne?
Ja, also es war auch nötig, muss ich sagen. Also, weil ich musste sehr viel Neues lernen. Allergologie und Phlebologie ist auch nicht Teil der Weiterbildung für Dermatologie in Indien.
Mhm.
Das heißt, die 2 Gebiete waren für mich auch noch ziemlich neu, aber auch vor allem Hautkrebs, muss ich sagen.
Mhm.
Also die Erfahrung hat mir auf jeden Fall geholfen, in Deutschland weiterzukommen, die ersten Stellen zu bekommen und so weiter. Aber so eine Weiterbildung oder eine Zeit als Assistenzärztin habe ich erst echt gebraucht.
Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr.
Ja, es ist schon fortgeschritten.
Genau, und wir haben hier alle unser Gläschen und unsere Tasse in der Hand und das ist so gemütlich, aber wir müssen zum Ende kommen. Aber Rashmi, du weißt, unser Podcast heißt ja, wo ich schon mal da bin. Und so machen wir das auch mit unseren Podcast-Gästen, wo du schon mal da bist, haben wir immer noch mal eine Frage, nämlich in diesem Fall, wir haben jetzt ganz, ganz viel über dein Herzensthema gesprochen, über Skin of Color. Wir haben auch schon ein paar Feinheiten rausgearbeitet. Gerade die Kultursensibilität fand ich sehr, sehr spannend. Was würdest du nochmal zusammenfassen? Was ist aus deiner Sicht tatsächlich die wichtigste Faustregel, die jeder beherzigen sollte, der es mit Skin of Color Patienten zu tun hat?
Genau. Über kultursensiblen Umgang haben wir ja schon gesprochen, dass die Patienten mit keinem schlechten Bauchgefühl rausgehen. Das ist, glaube ich, schon mal das Wichtigste. Aber generell, das betone ich auch immer wieder, einfach genauer hinschauen, nach Anamnese fragen, nicht nur schauen, sondern auch noch anfassen, weil die klassischen visuellen Zeichen bei vielen Hauterkrankungen fehlen. Und genau deshalb ist Palpieren auch noch so wichtig und so oft unterschätzt. Also, dass man so ein bisschen einen Plug fühlt oder eine Induration fühlt oder eine andere Textur fühlt. Und das sagt uns manchmal viel mehr, als wir sehen können. Und tatsächlich viel, viel genauer in Anamnese reingehen und im Zweifel immer biopsieren. Also nicht abwarten, nicht beobachten. Wenn man nicht sicher ist, was es sein kann, wenn man es nicht zuordnen kann, immer biopsieren. Ich mache das auch noch ziemlich häufig. Wenn ich unsicher bin, biopsiere ich das. Lieber eine 4 mm Stanze als jahrelang Unterdiagnose oder falsche Unterbehandlung oder falsche Diagnose. Genau. Das gibt uns auch die Sicherheit und das wird auch noch zur Patientensicherheit geben, dass die ernst genommen werden, wenn wir einfach mal eine Biopsie machen.
Also insgesamt habe ich verstanden, auch eine gewisse Offenheit und Neugierde mitbringen, kultursensibel sein, ein bisschen mehr buchstäblich anpacken, palpieren, hast du gesagt, ne? Und dann hat man schon einen ganz guten Weg dahin. Liebe Rashmi, wie gesagt, leider ist die Zeit rum. Erstmal ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass das heute geklappt hat, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Du bist als durchaus auch auf der einen oder anderen Bühne und hältst Vorträge zu dem Thema.
Genau.
Wer das bei dir anfragen möchte, da würden wir deine Kontaktdaten auch mit in die Shownotes tun.
Super gerne.
Dass man sich mit dir in Verbindung setzen kann. Und dann sage ich jetzt erstmal ganz lieben Dank an euch beide, liebe Dori, an dich auch. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und für die nette Unterhaltung.
Also, Tschüss zusammen.
Vielen Dank. Tschüss, tschüss.
Der Podcast Wo ich schon mal da bin ist eine BVDD e.V. Produktion. Redaktion Dr. Thyra Bandholz, Dr. Dorit Düker, Benjamin Groh, Christine Rosenow. Producer Christine Rosenow. Executive Producer Dr. Thyra Bandholz. Ton und Schnitt Christine Rosenow.